Als ich aufwuchs, galt meine Nachbarschaft als sehr sicher, bis zu diesem Vorfall. Ich komme aus einer kleinen Stadt im mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Es gab nur einen einzigen Lebensmittelladen, eine Postfiliale, eine Schule und so weiter. Außerdem gab es eine Bushaltestelle. Der Bahnhof war in der Nachbarstadt, etwa 45 Autominuten entfernt. Mein Vater leitete eine Landschaftsbaufirma, was ihn zu einem der wenigen Leute in unserer Stadt machte, die nicht in der Landwirtschaft arbeiteten. Unser Haus war ein großes, zweistöckiges Gebäude an der Ecke einer der Hauptwohnstraßen. Ich hatte zwei jüngere Brüder und eine ältere Schwester. Und trotzdem war genug Platz für die ganze Familie. Unsere Einkünfte waren durchschnittlich für die Gegend. Es war eine nette Stadt, in der eigentlich jeder fast alles hatte, was er brauchte, sodass es kaum Grund gab, dass es Verbrechen in der Gegend gab. Trotzdem wurden kürzlich mehrere Einbrüche in der Gemeinde gemeldet. Keiner davon bei unseren direkten Nachbarn, aber trotzdem ziemlich beunruhigend. Das Merkwürdige war, dass nie wirklich etwas mitgenommen wurde, nichts Wertvolles. Einige Leute berichteten, dass ihnen ein paar Kleidungsstücke gestohlen wurden. Das machte die Sache noch seltsamer, als wenn es nur um Geld gegangen wäre. Ich war in der 11. Klasse der einzigen Highschool der Stadt. Meine besten Freunde waren Casey und James, und eines Tages saßen wir in der Cafeteria zur Mittagspause. James erzählte uns von einem der Einbrüche. Einer davon geschah nur zwei Häuser von seinem entfernt, und er sagte, er habe ein zerbrochenes Fenster gesehen, an dem Blut am Glas herunterlief, während die Polizei vor Ort war. Wir dachten alle, er würde übertreiben, aber wir hatten trotzdem ein bisschen Angst. Niemand wusste, wer dahinter stecken könnte. Es war wie eine dunkle Wolke, die über unserer Gemeinde lastete. An einem Freitagabend war ich bei Casey mit James und ein paar anderen Freunden. Wir saßen in seinem Garten um das Lagerfeuer, erzählten Gruselgeschichten und solche Sachen. Irgendwann fingen wir an zu spekulieren, wer hinter den Einbrüchen stecken könnte. Ich dachte, es könnten ein paar Jungs aus der Highschool sein. Es gab ein paar Problemkinder in unserer Schule und ich dachte, sie passten ins Profil. Casey meinte, es sei ein Fremder, der in unsere Stadt gekommen war und sich irgendwo versteckte. Das ergab für mich keinen Sinn, denn es gab keinen Ort, an dem ein Fremder unbemerkt bleiben konnte. Außerdem schien es viel Aufwand zu sein, nur ein paar Häuser zu betreten und nichts mitzunehmen. Wir wussten nicht, was wir denken sollten. Keiner von uns konnte es erklären. Gegen Mitternacht gingen alle nach und nach. Casey wohnte etwa 2 bis 3 Meilen vom Stadtzentrum entfernt, wo auch mein Haus war. Ich fuhr mit dem Fahrrad, also brauchte ich nur etwa 20 Minuten nach Hause. Während ich fuhr, waren auf beiden Seiten Felder und vereinzelt Häuser dazwischen. Auf dem Weg bemerkte ich etwas Seltsames. Ein Pickup stand auf der Straße vor mir geparkt. Als ich vorbeifuhr, schaute ich hinein, aber er war leer. Ich wusste nicht, wem er gehörte, denn fast jeder hatte so einen ähnlichen Pickup. In der Nähe war ein Haus, das Frau Foster gehörte, einer meiner Lehrerinnen. Sie hatte keinen Grund, auf der Straße zu parken, denn um ihr Haus herum gab es viel Platz. Ich war neugierig, also schaltete ich die Vorder- und Rücklichter meines Fahrrads aus und duckte mich etwa 30 Meter vor dem Pickup. Es war eine dunkle Nacht und ich war sicher, dass ich mich versteckte. Ich blieb etwa 15 Minuten dort, dann gingen die Lichter des Pickups an. Das Licht beleuchtete einen Mann, der auf das Fahrzeug zuging. Ich erkannte ihn. Es war ein Mann namens Victor, der nur wenige Häuser von mir entfernt wohnte. Er hatte eine Familie mit 2 Töchtern, die beide auf meine Schule gingen. Als der Pickup losfuhr, wurde mir klar, dass er mich sehen würde. Es war ein dummer Fehler, mich vor ihm und nicht hinter ihm zu verstecken. Ich wusste immer noch nicht, was er dort machte. Natürlich dachte ich, er könnte der Dieb sein, aber ich war mir nicht sicher. Ich stieg wieder auf mein Fahrrad und begann zu treten. Der Pickup kam näher und fuhr an mir vorbei. Ich fühlte Erleichterung, aber die war nur kurz, denn er fuhr vor mich und blockierte die ganze Straße. Er hatte mich erwischt. Wenn ich mich umdrehte, konnte er das auf der anderen Seite wiederholen. Ich entschied mich, vom Weg abzukommen und aufs Feld zu gehen. Es war zu dieser Jahreszeit ein größtenteils leeres Feld. Also konnte ich mich gut bewegen, obwohl es fast völlig dunkel war und ich kaum meine Hand vor meinem Gesicht sehen konnte. Ich konnte das Licht nicht anschalten, weil sie mich sonst sehen würden. Während ich das Feld durchquerte, sah ich die hellen Lichter des Pickups und nutzte sie als Orientierung. Ich musste nur an diesem Pickup vorbeikommen, um entkommen zu können. Leise kam ich zurück auf die Straße und er hatte mich nicht gesehen. Als ich zu Hause ankam, weckte ich meine Eltern und erzählte ihnen, was passiert war. Zu meiner Erleichterung glaubten sie jedes Wort. Wir riefen sofort die Polizei. Nachdem ich den Vorfall gemeldet hatte, bereute ich, kein Foto von dem Pickup und dem Kennzeichen gemacht zu haben. Es enttäuschte mich, dass Viktor nie verhaftet wurde. Frau Foster meldete keinen Einbruch, also gab es wenig, womit man arbeiten konnte. Eines kann ich sagen: Nach diesem Vorfall wurde kein weiterer Einbruch gemeldet. Ich denke, Viktor steckte dahinter, aber ich konnte es nie beweisen. Ich glaube, er bekam Angst von dem, was an jenem Abend geschah. Danach war es wirklich eine unangenehme Situation in unserer Stadt. Manche glaubten mir, andere nicht. Ich zog kurz darauf weg und komme nur noch selten zurück. Ich bekam eine Praktikumsstelle für mein Universitätsprogramm nach meinem dritten Jahr. Ich war in einem Forstwirtschaftsprogramm und bekam eine Stelle bei einem Holzfällerunternehmen, das von einer kleinen Stadt im Bundesstaat Washington aus operierte. Es gelang mir, eine Wohnung im Keller eines Hauses in der Hauptsiedlung der Stadt zu finden. Mein Vermieter, Adam, war ledig, wahrscheinlich Anfang bis Mitte 30. Er war ein ruhiger Typ, sehr ähnlich wie ich. Als ich eingezogen bin, lud er mich zum Abendessen bei sich zu Hause ein. Seine Mutter war auch da. Es war etwas unangenehm, aber sie schienen wirklich nette Leute zu sein. Also fühlte ich mich dort wohl. Da es sich um ein Praktikum handelte, ging es mehr um die Erfahrung als ums Geld. Zumindest sagte ich mir das, denn die Bezahlung war sehr niedrig. Ich war weit weg von Freunden und Familie, verdiente kaum Geld, also war es gut, dass die Gegend so schön war. Wir waren in den Bergen und ich konnte fast jeden Tag draußen arbeiten. Die Art der Arbeit führte dazu, dass ich nicht viele andere Leute kennenlernte. Nur die wenigen, mit denen ich zusammenarbeitete. Ich war etwas über 20 und es war selten, dass ich mit jemandem sprach, der nicht mindestens 10 Jahre älter war als ich. Die Stadt war klein und die Möglichkeiten, Leute zu treffen, begrenzt. Also verbrachte ich viel Zeit zu Hause. Das ging den ersten Monat so und bis dahin hatte ich noch keinen einzigen Freund gefunden. Mein Vermieter musste das gemerkt haben, denn eines Tages, als wir an meinem Haus vorbeigingen, lud er mich aus. Es gab nicht viel in der Stadt, aber ein paar Bars. Ich war noch in keine gegangen. Als Samstagabend kam, schrieb mir Adam nach dem Abendessen eine Nachricht und wir trafen uns am Eingang, um in die Bar zu gehen. Er sagte, wir würden dort einige seiner Freunde sehen. Ich fühlte mich ein wenig wie ein Wohltätigkeitsfall, dass man mich so mitnahm. Aber es war besser, als wieder eine Nacht allein im Keller zu verbringen. Die Bar war einen kurzen Fußweg entfernt und wir kamen an, als die Sonne noch hoch stand. Innen war es mit Holz verkleidet und es gab einen alten Jukebox. Die Einheimischen schienen sich alle zu kennen und ich hatte das Gefühl, dass alle mich anschauten, als wir zu einem Tisch gingen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich wirklich anstarrten oder ob die Leute immer weniger aufmerksam sind, als wir denken. Der Laden war voll, aber nicht überfüllt. Wir hatten keine Probleme, einen Tisch zu bekommen, aber es waren etwa 20 oder 25 Leute da. Sie waren meist älter, aber da war ein Typ, der nicht viel älter als ich zu sein schien, höchstens Anfang 20. Er fiel auf, nicht weil er besonders interessant war, sondern weil er eindeutig betrunken war und nicht gut damit umging. Er saß an der Bar, kippte fast um und schien allein zu sein. Ich sah ihn mehrmals an, als wir ankamen, und es schien niemand bei ihm zu sein. Er war laut, lallte und nervte alle um sich herum. Man merkte, dass er die Leute störte. Ich sah, wie Leute schauten und versuchten, sich zu entfernen, aber er schien nicht zu merken, dass er sich zum Narren machte. Adam sah, dass ich ihn beobachtete und beugte sich vor, um mir zu sagen, dass es am besten sei, sich nicht einzumischen, ihn einfach in Ruhe zu lassen. Das war ein guter Rat, aber ich verstand nicht, warum der Barkeeper ihm weiterhin ausschenkte. Das dauerte Stunden und gegen 23 Uhr begleitete der Barkeeper den jungen Mann schließlich aus der Bar. Der Betrunkene torkelte hinaus, konnte kaum auf den Beinen bleiben. Wir sahen durch das Fenster, wie er die Straße entlang verschwand und kehrten dann zu unseren Getränken zurück. Ich fragte Adam, ob er wohl in Ordnung sei, und er zuckte mit den Schultern und sagte, er wisse es nicht. Aber das war das letzte Mal, dass wir darüber sprachen. Die Bar schloss um Mitternacht, also verging nicht viel Zeit, bis auch wir gingen. Am Ende des Abends war ich ein wenig betrunken, ich schätze Adam auch. Wir gingen zurück zum Haus und gingen schlafen. Eines Tages in der folgenden Woche, als ich von der Arbeit zurückkam, saß Adam auf der Veranda und rauchte eine Zigarette. Das war seltsam, denn ich hatte ihn noch nie rauchen sehen. Als ich zum Seiteneingang herunterging, rief er mich. Ich stieg auf die Veranda und er bot mir eine Zigarette an. Ich lehnte ab, setzte mich aber neben ihn. Dann erzählte er mir etwas, das ich nie vergessen werde. Er hatte von jemandem aus der Stadt gehört, dass man eine Leiche im Fluss gefunden hatte, etwa eine Meile vom Ort entfernt. Es war der Betrunkene aus der Bar, der offenbar ertrunken war, nachdem er im betrunkenen Zustand in den Fluss gefallen war. Die Nachricht ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Die Stimmung in der Stadt änderte sich danach. Einige sagten, er sei beim Spielen hineingefallen. Andere schlugen vor, dass es schmutzige Spiele gewesen sein könnten, aber es gab keine Beweise dafür. Die Wahrheit ist, dass niemand wirklich wusste, was passiert war, nachdem er aus der Bar geworfen wurde. Ich denke, es ist am wahrscheinlichsten, dass er so betrunken war, dass er in den Fluss gefallen ist. Es muss nicht komplizierter sein als das. Ich verstehe immer noch nicht, warum sich niemand darum gekümmert hat, dass er sicher nach Hause kommt. Normalerweise ist die Bar dafür verantwortlich, dass betrunkene Gäste zumindest ein Taxi nehmen, aber da dies eine so kleine Stadt war, war alles zu Fuß erreichbar. Also sind die Regeln vielleicht anders. Trotzdem finde ich das sehr schlecht. Ich hatte noch 2 Monate in dieser Stadt und hielt mich für den Rest der Zeit zurück und konzentrierte mich auf die Arbeit. Ich ging nie wieder aus, weil mich die Art und Weise, wie dieser junge Mann behandelt wurde, betroffen machte. Ich weiß nicht, ob es Konsequenzen für das Barpersonal gab, aber ich denke, sie sollten sich schlecht fühlen. Das passierte, als ich etwa im Jahr 2010 bei meinem Cousin zu Hause war. Um euch etwas Kontext zu geben. Ich bin in Seattle aufgewachsen, aber nachdem ich die Highschool beendet hatte, entschied ich mich, näher bei der Familie meiner Mutter zu wohnen, die in einer kleinen Stadt etwa 4 Stunden östlich lebte. Die Stadt hatte höchstens 60.000 Einwohner, eine ganz andere Atmosphäre als der Lärm und das schnelle Tempo der Großstadt, an die ich gewöhnt war. Ehrlich gesagt fühlte es sich an wie ein Ort, an dem die Zeit langsamer vergeht. Etwas Erfrischendes, aber am Anfang auch sehr seltsam. Als ich ankam, ging ich direkt zu Leos Haus, meinem Cousin. Ich fragte ihn, ob wir kurz reden könnten, und er sagte, ja, klar. Wir setzten uns an einen runden kleinen Tisch in der Nähe der Küche, so einen, auf dem immer irgendwelcher Krimskrams wie ungeöffnete Post und Ladekabel liegt. Ich fragte ihn, ob ich eine Weile bei ihm und seiner Frau wohnen könnte, während ich mich einrichtete und an der örtlichen Community College mit dem Studium anfing. Ich gab zu, dass ich nicht bereit war, sofort alleine in eine neue Stadt zu ziehen. Er dachte nicht lange nach und sagte einfach, ja, kein Problem. Ich bedankte mich sehr und bot an, im Haus zu helfen, wo immer sie mich brauchen würden. Ein paar Stunden später kam ich nur mit dem Nötigsten zurück. Etwas Kleidung, meinen Laptop, eine Zahnbürste und einen Ordner voller gebrannter CDs. Ja, das war noch vor Spotify. Aber kaum war ich drin, hatte ich ein komisches Gefühl. Ihr kennt das, wenn man zu spät zu einem Treffen kommt und alle schon in der Wohnung verteilt sind und reden. So würde ich es am besten beschreiben. Es war nicht gruselig, eher so, als ob der Raum nicht leer wäre, obwohl nur Leo und ich zu Hause waren. Ein paar Tage später sah ich Leo am Esstisch sitzen, wie er sorgfältig mit Perlen arbeitete, während er eines dieser nächtlichen AM-Radiosendungen über Verschwörungen und alte Legenden hörte. Das mochte er. Ich fragte, ob ich mithören könnte, und er winkte mich einfach heran. Nach einer Weile sagte ich, dass ich ihm etwas Seltsames erzählen wolle. Aber ich wolle nicht wie ein total Verrückter klingen. Er lachte und sagte, »Bruder, sag einfach, was du hast.« Also erzählte ich ihm von diesem komischen Gefühl, am ersten Tag meines Einzugs, wie es sich so anfühlte, als ob noch andere Leute im Haus wären, obwohl es eigentlich leer sein sollte. Er lehnte sich zurück und sagte, »Okay, ich werde ehrlich zu dir sein. Hier sind Dinge passiert, die ich mir nicht erklären kann. Nicht wie in einem Horrorfilm, aber schon bemerkenswert.« Ich sagte, »Erzähl mir eine davon.« Er nickte, lächelte ein bisschen, als ob er sich erinnerte, und sagte, »Also, einmal habe ich den History Channel geschaut. Wahrscheinlich so gegen 9 Uhr abends. Deine Cousine Sam war noch nicht da, ihre Schicht im Krankenhaus endet spät. Ich lag auf dem Sofa, die Augen starr auf den Fernseher gerichtet, still und sah mir etwas über alte Tempel oder so an. Plötzlich hörte ich hinter mir in der Küche Geräusche, wie Schubladen, die auf- und zugehen, Schranktüren, die knarren. Ich dachte, vielleicht ist Sam schon da und sucht was zu essen. Ich stand auf, ging hin, machte das Licht an und niemand da. Aber alle Schubladen waren offen, jede einzelne. Auch ein paar Schranktüren. Ich stand da und dachte, was? Also ja, ich verstehe, was du meinst, Bruder. Du bist definitiv nicht der Einzige, der hier solche Dinge spürt. Ein paar Monate später hatte ich dann meinen eigenen, intensiven Moment. Leo und Sam waren ausgegangen, zu einem Jubiläumsessen oder so, und ich war alleine im Haus. Ihre Tochter Mia war schon an der Uni, also bekam ich ihr Zimmer, als ich einzog. Das Zimmer lag am Ende eines schmalen Flurs hinten im Haus. Ihr Haus stand etwas abseits von den Hauptstraßen, fast am Rand von Feldern. Nicht mitten im Nirgendwo, aber genug, dass es nur wenige und weit auseinanderstehende Straßenlaternen gab. Die Nächte dort waren stockfinster, so dunkel, dass man nicht mal die eigene Hand vor Augen sehen konnte. Eines Nachts ging ich, halb schlaftrunken, zu meinem Zimmer. Ich bog in den Flur ein, der wie immer völlig dunkel war. Das Licht im Zimmer von Mia konnte man nur mit der Schnur des Deckenventilators einschalten. Ein veraltetes System. Ich trat ein, tastete mit einer Hand nach der verfluchten Schnur und dann kam etwas aus der Dunkelheit hervor. Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Es war keine wirklich sichtbare Form, sondern dunkler als die Dunkelheit selbst. Stellt euch vor, eure Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit und plötzlich bewegt sich etwas, das noch schwärzer ist als der Raum, auf euch zu. Es fühlte sich nicht wie eine Luftveränderung an, sondern wie eine Wand aus kalter Muskelkraft, die mich anstieß. Das Verrückteste daran, mein linkes Auge funktionierte nicht mehr. Gar nicht. Ich konnte mit ihm nichts sehen. Zuerst dachte ich, es sei eine Person, denn was nimmt man sonst an, wenn einen so etwas wegstößt? Aber es fühlte sich nicht normal an. Es fühlte sich nicht wie Arme oder Hände an, sondern größer. Breiter. Wo eine Hand sein sollte, war es eher wie riesige dicke Finger, als hätte jemand einem Außerirdischen beschrieben, wie eine Hand aussieht. Und das wäre das Ergebnis. Ohne Nägel, Krallen oder irgendetwas Scharfes. Nur diese stumpfe, feste Kraft, als würde eine riesige Kreatur mich geräuschlos bewegen. Und dann wurde es noch seltsamer. Während es mich weiter wegstieß, spürte ich, wie es mich durchdrang. Nicht herum, nicht darüber, sondern hindurch. Eiskalt bis auf die Knochen. Und dann war es einfach weg. Kurz danach kehrte das Sehen in meinem linken Auge plötzlich zurück, als wäre nichts gewesen. Ich schaute mich um und merkte, dass ich völlig außerhalb des Zimmers stand, nahe der Badezimmertür. Ich blieb wie erstarrt stehen und versuchte, das zu verstehen. Die Entfernung vom Deckenventilator bis zu dem Ort, an dem ich stand, war etwa 2,5 Meter. Ich war nicht gestolpert, nicht gefallen. Es hatte mich buchstäblich durch den Raum bewegt. Bis heute habe ich keine gute Erklärung. Es beunruhigt mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Definitiv eines der seltsamsten Dinge, die mir je passiert sind. Als ich 16 Jahre alt war, zog meine Familie schließlich in ein winziges Dorf im Norden von Missouri. Buchstäblich nur ein Punkt auf der Landkarte, in dem höchstens 250 Menschen lebten. Es fühlte sich an, als wären wir in einem Paralleluniversum gelandet, in dem die Zeit vergessen hatte, weiterzulaufen. Ich hatte immer in mittelgroßen Agrarstädten gelebt, aber dieser Ort war viel abgeschiedener, als ich es gewohnt war. Ich hasste jede Sekunde, um ehrlich zu sein. Wir landeten schließlich auf dem Grundstück der Familie des Freundes meiner Mutter, weil das Geld knapp war und es keine anderen Optionen gab. Ihr Grundstück war eine seltsame Mischung aus unheimlich und historisch. Es gab eine alte Kirche, einen Friedhof und 2 einstöckige Schulhäuser direkt aus dem 19. Jahrhundert. Wir wohnten in dem Gebäude, das am nächsten zur Kirche lag und gerade so weit hergerichtet worden war, dass man darin leben konnte. Das andere, völlig verlassen und etwa 30 Meter entfernt, hatte selbst bei Tageslicht Horrorfilm-Vibes. Ich könnte ewig über all die merkwürdigen Dinge erzählen, die dort passiert sind. Wie die Nacht, in der ich schwor, draußen um 3 Uhr morgens Kinder lachen zu hören. Oder die Schlafparalysen, die plötzlich regelmäßig wurden. Aber darum geht es hier nicht. Diese Geschichte handelt von etwas viel Schlimmerem. Echten Menschen. Da wir dort kein Internet hatten, ja, für mich ein wahr gewordener Albtraum, ich konnte nicht einmal Zeit auf TikTok oder YouTube totschlagen, hatte ich mir vor dem Umzug ein paar Spiele heruntergeladen und einen Stapel DVDs gebrannt. Also bestanden meine Nächte darin, diese Möglichkeiten immer wieder durchzuwechseln. Es war, als lebte ich in einer Zeitschleife. Eines Nachts, gegen 2 Uhr morgens, saß ich in meinem Zimmer im 2. Stock, im Pausenmenü von einem alten Hitman-Spiel. Da meinte ich etwas zu hören, wie trockene Blätter, die unter Stiefeln knirschten, direkt vor meinem Fenster. Ich schaute hinaus, aber wegen der Bauweise des Hauses und der Höhe konnte ich nichts sehen. Direkt unter mir war die Küche, die eine Tür zur hinteren Veranda hatte. Nach diesem Knirschen wurde es unangenehm still. So eine Stille, bei der dein Gehirn flüstert: Irgendwas stimmt nicht. Dann brach alles los. Die Hunde draußen, normalerweise faule Tiere, die kaum den Kopf hoben, fingen an wie verrückt zu bellen, mit tiefem Knurren von allen Seiten des Hauses. Mir gefror das Blut in den Adern. Ich rannte die Treppe runter, um meine Mutter und ihren Freund zu wecken. Ihr Schlafzimmer war im Keller, das bedeutete, ich musste durch die Küche. Als ich fast unten war, hörte ich es. Schläge wie Fäuste gegen Holz und dann Schreie. Eine eindeutig menschliche Stimme brüllte etwas, das ich nicht verstehen konnte, von rechts, genau dort, wo die Küche und die Veranda waren. Ich erstarrte mitten auf der Treppe. Ich bewegte mich nicht. Ich war buchstäblich gelähmt und versuchte nicht so laut zu atmen, dass der draußen mich hören konnte. Zum Glück hatte auch der Freund meiner Mutter, Walt, den Lärm gehört. Denn genau als die Schläge am heftigsten wurden, sah ich ihn aus dem Keller hochgerannt kommen. Ich stand noch halb im Schock unten an der Treppe, als er an mir vorbeilief in Richtung Küche. Er öffnete die Tür nur einen Spalt und rief etwas wie: »Was willst du? Und dann wurde alles noch schlimmer. Auf unserer hinteren Veranda stand ein Mann, komplett mit Blut bedeckt. Ich meine nicht ein Kratzer oder Nasenbluten, sondern getränkt, als wäre er direkt aus einem Horrorfilm herausgekommen. Der Mann, ungefähr 30 Jahre alt, hatte weit aufgerissene Augen, zitterte und konnte kaum sprechen. Er fing an zu schreien, dass man ihn im Wald verfolge, dass man ihn umbringen wolle und dass auf ihn geschossen worden sei. Er flehte, wir sollten ihn reinlassen. Er müsse nur jemanden anrufen und sich verstecken. Aber Walt war kein leichtgläubiger Mensch. Er sagte ihm, er solle von der Tür weggehen und fragte, wo er angeschossen worden sei. Da geriet alles aus den Fugen. Der Mann hörte auf, von Schusswunden zu sprechen und murmelte, »Es ist nicht mein Blut«, fast so, als wüsste er selbst nicht, ob das ein Geständnis oder eine Lüge war. Ich schwöre, mir rutschte das Herz in die Hose. Walt drehte sich um, kreidebleich, und sagte mir, ich solle das Festnetztelefon holen und den Notruf wählen. Während ich die Nummer wählte, kam Walts Schwester Terry in Bademantel die Treppe runtergestürmt, eine Pistole in der Hand. Sie reichte sie wortlos Walt. Alles verwandelte sich in eine angespannte Pattsituation. Ich am Telefon, Walt an der Tür mit einer Waffe und der Mann draußen, der immer noch hin und her lief und schrie, dass bewaffnete Leute ihn im Wald jagten. Falls er die Wahrheit sagte, machte Walt alle Lichter im Haus aus. Wir duckten uns weit weg von den Fenstern und hielten den Atem an. Der Typ blieb draußen, murmelte weiter und klopfte hin und wieder, als ob er jetzt versuchte, ruhig zu wirken. Schließlich sagte die 911-Operatorin, dass die Beamten in der Nähe seien. Walt befahl mir, durch den Vorhang im Wohnzimmer zu schauen und ihm zu sagen, wenn ich Blaulicht sähe. Nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich es endlich, aber mein Herz sackte ab, als der Streifenwagen einfach an unserem Haus vorbeifuhr, als gäbe es uns nicht. In diesem Moment hatte ich echte Angst. Keine Filmangst, sondern die Art Angst, bei der man wirklich denkt, so könnte ich sterben. Walt öffnete die Tür einen Spalt und sagte mir, ich solle hinausrennen, um die Polizisten auf uns aufmerksam zu machen. Ich zögerte, aber ich tat es. Und Gott sei Dank sahen sie mich und drehten um. Innerhalb von Sekunden fuhr der Streifenwagen in unsere Einfahrt, aus dem Lautsprecher donnerte, »Weg von der Veranda! Leg dich auf den Boden!« Sie hatten ihre Waffen gezogen und alles. Der Typ leistete keinen Widerstand. Er ließ sich einfach ins Gras fallen, murmelte immer noch wirres Zeug. Später in dieser Nacht, als sich alles beruhigt hatte, erfuhren wir, dass er offenbar versucht hatte, zuerst in den Keller einzudringen, bevor er zur Hintertür kam, wo meine Mutter geschlafen hatte. Wenn ihm das gelungen wäre, will ich mir gar nicht vorstellen, was hätte passieren können. Am nächsten Tag erzählte uns ein Nachbar, dass der Mann in der Nähe wohnte, dafür bekannt war, immer wieder Ärger zu machen und offenbar ein Süchtiger war, der noch bei seinen Eltern lebte. Das Beunruhigendste: Die Polizisten haben ihn nicht einmal festgenommen. Sie brachten ihn einfach nach Hause und ließen ihn dort, als wäre nichts passiert. Bis heute haben wir nie eine klare Antwort auf dieses Blut bekommen. Wem gehörte es? Woher stammte es? Und warum sollte er lügen, dass auf ihn geschossen worden sei, nur um mitten in der Nacht in ein fremdes Haus zu kommen? Ein wenig Kontext über mich. Ich bin eine 29-jährige kolumbianische Frau, geboren und aufgewachsen in Kolumbien. Ich habe meine eigenen gefährlichen und beängstigenden Erfahrungen gemacht. Die erste, an die ich mich erinnere, ist diese hier. Eine Geschichte, die mir meine Mutter erzählte, als ich alt genug war, sie zu verstehen. Sie ist eine ziemlich religiöse Frau. Das sind wir alle. Schließlich sind wir Katholiken bis ins Mark. Sie wurde in einem kleinen ländlichen Dorf tief in den kolumbianischen Llanos geboren. Diese trostlose Gegend des Landes ist bekannt für Viehzucht, den Anbau von Coca und die Kämpfe zwischen Guerilla und paramilitärischen Gruppen. Es versteht sich von selbst, dass es ein harter Ort zum Aufwachsen ist, besonders für ein kleines Mädchen, wie meine Mutter es war. Ihre Familie war ziemlich arm. Mein Großvater arbeitete als Jeepfahrer, anstelle von Taxis, weil es keine asphaltierten Straßen gab. Er arbeitete von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, verdiente aber nicht einmal genug, um seine große Familie zu ernähren. Meine Großmutter kümmerte sich um die Kinder, 5 insgesamt, 2 Mädchen und 3 Jungen, und machte Eis und andere Dinge, um sie im Dorf zu verkaufen. Meine Mutter wuchs praktisch allein auf. Meine Großmutter war eine Frau mit wechselhaftem Temperament und zeigte nie Gefühle oder Zuneigung gegenüber irgendjemandem. Jeden Sonntag gingen sie in die Kirche, weil es im Grunde das Einzige war, was man an solchen Orten tat. Eines Tages, meine Mutter war erst 6 Jahre alt, benahm sie sich schwierig. Sie erinnert sich, dass sie zur Kirche gegangen war und dann auf dem Dorfplatz einen Aufstand machte, weil sie keine Süßigkeit bekam. Meine Großmutter, die den explosiven Charakter hatte, der ihr eigen war, sagte ihr, sie solle still sein, sonst würde der Teufel sie holen, weil sie ein böses Mädchen sei. Das war eine sehr gängige Drohung in dieser so religiösen Gesellschaft. Meine Mutter hörte nicht auf und schenkte den Worten ihrer Mutter keine Beachtung. Dann sah sie ihn, einen ziemlich großen, gut gekleideten Mann, der sie von der anderen Seite des Platzes beobachtete. Die Leute gingen rasch an ihm vorbei, als würden sie ihn gar nicht bemerken. Meine Mutter hörte auf zu weinen und der Mann lächelte einfach und winkte ihr freundlich und langsam. Sie, unschuldig, winkte ihm zurück. Meine Großmutter, erleichtert, dass sie endlich still war, nahm sie fast schleifend mit nach Hause. In dieser Nacht, als alle schon schliefen, wurde meine Mutter vom Geräusch eines Kükens geweckt. Sie liebte Tiere und war es gewohnt, sie in einem so ländlichen Ort zu sehen. Sie dachte, sie könnte es vielleicht fangen und behalten. Also stand sie auf, zog ihre Sandalen an und folgte dem Geräusch. Sie sah es nicht, aber sie hörte es die ganze Zeit. Langsam ging sie zum hinteren Teil des Hauses. In Kolumbien sind die Leute sehr arm und viele Häuser haben keine Mauern auf der Rückseite, sodass man einfach hinausgehen kann. Das tat sie. Es war stockfinster, aber sie wusste, wie man sich in der Dunkelheit bewegte. Außerdem war sie ein ziemlich mutiges Mädchen, das immer wild mit den Jungen spielte und sich die Knie aufschlug. Sie verließ den Hinterhof, ging an dem riesigen Mangobaum vorbei, der die Grenze ihres Hauses markierte. Das Küken klang so nah, dass sie es einfach fangen wollte. Aber sie sah es nicht. Sie ging weiter in der Dunkelheit, versuchte es zu erreichen. Manchmal war das Geräusch ganz nah, fast direkt neben ihr. Manchmal verschwand es, als wäre das Küken kilometerweit entfernt. Das ging so lange, bis sie an einen Ort kam, den sie nicht kannte. Sie kannte ihr Dorf und wusste, dass sie sich verlaufen hatte. Sie blieb auf einem kleinen Hügel stehen und sah sich um. Sie dachte, vielleicht würde sie von dort ihr Haus sehen, aber das war nicht der Fall. Dann hörte sie es wieder. Das Küken, jetzt so weit entfernt, dass das Geräusch fast unverständlich war. Und dann eine Stimme. »Schön, dich wiederzusehen, kleine Pat. Wir haben auf dich gewartet.« Sie drehte sich um und sah denselben Mann vom Platz. Seine Augen glänzten im Mondlicht mit demselben warmen Lächeln. Er trug einen schwarzen Hut, einen schwarzen Mantel, eine schwarze Weste und eine schwarze Hose. Neben ihm saß eine Frau, die meine Mutter gut kannte, Frau Lopez, aus der schiefen Straße neben dem Militärstützpunkt. Sie sah aus wie immer, saß da in ihrem Sonntagskleid, schwarz wie die Nacht selbst und einem schwarzen Spitzenschleier über ihrem Haar. Ihre Hände lagen gefaltet im Schoß. Beide saßen auf einem riesigen, halb verrotteten Baumstamm. Meine Mutter sah Maden herauskriechen und Insekten, die überall herumwuselten. Dann bemerkte sie es. Den Geruch. Es stank nach verwesendem Fleisch, faulen Eiern und schlechtem Atem. Alles zugleich. Ihr wurde übel. Sie schnappte nach Luft und hielt sich die Hände vor den Mund. Da wollte sie schreien, aber es kam kein Laut heraus. Der Mann begann zu lachen. Es war ein überraschend warmes Lachen, wie Blätter, die unter den Füßen rascheln. Es klang nicht bedrohlich, also nahm sie die Hände herunter. Er sah sie sanft an und sagte, »Deine Mama hat mir gesagt, ich soll dich holen. Hab keine Angst, wir werden sehr viel Spaß haben.« Dann stand er auf und da traf sie das Grauen. Auch Frau Lopez stand auf und öffnete den Mund. Meine Mutter hörte das Küken wieder, diesmal ganz weit weg, aber es kam aus ihrem Mund. Daraufhin rannte sie los. In die Richtung, aus der sie gekommen zu sein glaubte, schrie wie verrückt und weinte. Sie schaute nie zurück, aber sie hörte das Küken immer noch. Manchmal weit entfernt, manchmal nah, manchmal so nah, dass sie noch schneller rannte. Schließlich sah sie ein Licht zwischen den Feldern blinken. Die verstreuten Bäume ließen sie die breiten Schultern meines Großvaters erkennen. Seine Taschenlampe bewegte sich vor ihr. Sie rief ihm zu und er blieb stehen, schaute sich um, bis sie ihn schließlich erreichte und ihn umarmte. Mein Großvater blieb einfach da stehen, hielt sein Mädchen fest, bis sie aufhörte zu weinen. Dann erzählte sie ihm von dem Mann und Frau Lopez. Er spielte es herunter, sagte, sie habe einen Albtraum gehabt und sie solle sich keine Sorgen machen. Sie bestand darauf, dass es real gewesen war, aber stattdessen wurde sie streng gerügt, weil sie mitten in der Nacht weggelaufen war. Der Morgen brach an und meine Großmutter saß am Küchentisch und rief sie. Meine Mutter wusste, dass sie Ärger bekommen würde, also stellte sie sich auf das Schlimmste ein. Aber überraschenderweise hatte ihre Mutter keinen Gürtel oder sonst etwas in der Hand. Sie saß einfach nur da, mit einem besorgten Blick, und bat sie, sich zu setzen. Meine Mutter gehorchte und dann fragte ihre Mutter sie, was in der vergangenen Nacht passiert war. Sie erzählte ihr alles von dem Moment an, als sie das Küken hörte, bis sie ihren Großvater fand. Meine Großmutter hörte nur zu, mit weit aufgerissenen Augen, drehte ihre Finger ineinander und knirschte mit den Knöcheln. Als meine Mutter fertig war, entschuldigte sich meine Großmutter dafür, sie ein böses Mädchen genannt und ihr gedroht zu haben, sie dem Teufel zu überlassen. Sie fing an zu weinen und sagte, dass sie es nicht besser wüsste, dass sie selbst auch so erzogen worden war und es die einzige Art war, wie sie mit ihren Kindern umgehen konnte. Meine Mutter war verwirrt. Warum entschuldigte sie sich? Dann versprach ihre Mutter ihr, dass ihr nichts passieren würde, aber dass sie sich besser benehmen und niemals, wirklich niemals, das Haus verlassen dürfe, ohne dass sie es wisse. Letzte Frühling transportierte ich Waren durch eine Kette von Präriestädten. Es war noch nicht dämmerig, als ich an einem Schnellmarkt für Diesel und schlechten Kaffee anhielt. Der Ort wirkte halb eingeschlafen, die Lichter summten über mir, der Asphalt war noch rutschig vom Tau und es war so kalt, dass man seinen Atem sehen konnte, wenn man nach draußen trat. In meinem Fahrtenbuch stand »Anhalten«. Meine Augenlider waren einverstanden. Ich war seit 2 Uhr morgens unterwegs, in Eile, um Zeit gut zu machen, bevor die Sonne hochstieg. Nur ein Sedan an Zapfsäule 3 und ein silberner Hatchback an Zapfsäule 1 durchbrachen die Leere. Die Frau im Sedan trug eine medizinische Uniform und hatte tiefe Augenringe, solche, die verraten, dass sie seit 12 Stunden auf den Beinen war und immer noch nach Hause musste, duschen, vielleicht die Kinder füttern. Ich parkte in der Nähe, öffnete die Fahrertür und trat auf den Kies, der im Stillen viel zu laut knirschte. Ich tankte auf, die Dieselpumpe brummte langsam. Die Luft roch nach Benzin, Raureif und nassem Kies. Die Lichter über mir flackerten einmal. Ich streckte die Beine, dehnte den Nacken und überlegte, ob ich mir noch einen Donut aus der fettigen Vitrine holen sollte. Ein Lieferwagen donnerte auf der Straße vorbei und dann war wieder nichts, nur Stille und das leise Summen der Kühlventilatoren an der Seitenwand. Morgen in Kleinstädten sind meist harmlos, fast hätte ich es wieder geglaubt. Die Krankenschwester ging hinein, den Kopf gesenkt, suchte nach ihrem Portemonnaie, die Haare unordentlich hochgesteckt, abgetragene billige Schuhe. Niemand sonst war zu sehen. Dann tauchte am entfernten Rand des Parkplatzes ein Typ mit Kapuze auf. Er wirkte beiläufig, aber sein Schritt war bestimmt. Sein Sweatshirt hatte die Kapuze weit nach vorn gezogen und warf Schatten über sein Gesicht. Er ging weder zur Zapfsäule noch zum Laden, sondern schaute sich nur kurz um und lief direkt zum Sedan. Er öffnete die hintere Tür und stieg schnell und leise auf die Rückbank. Die Tür des Hatchbacks schloss sich so lautlos, dass kein Alarm losging. Das Geräusch durchschnitt kaum den Wind. Mein Instinkt spannte sich. Die Müdigkeit war weg. Ich beugte mich nach vorn und blinzelte durch die Windschutzscheibe. Niemand sonst hatte es bemerkt. Die Frau war noch drinnen, ihre Silhouette bewegte sich zur Kaffeemaschine. Sie goss etwas ein, schaute aufs Handy, völlig ahnungslos. Ich sah wieder zum Sedan, keine Bewegung, alle Fenster geschlossen, der Motor aus. Er hatte sich nicht auf den Fahrersitz gesetzt, nur hinten. Er gab keinen Sinn, sagte ich mir. Vielleicht kannten sie sich. Ein Ehemann, der seine Frau nach der Schicht abholt, ein Freund als Mitfahrer. Vielleicht machte sie Fahrgemeinschaft und er brauchte eine Mitfahrgelegenheit. Aber dann erinnerte ich mich an die Schlagzeilen, an Frauennamen, an Orte wie diesen, mitten im Nirgendwo. Ich erinnerte mich an Geschichten, in denen jemand dasselbe dachte, wartete und nichts tat. Ich öffnete meine Kabinentür und stieg aus. Die Kälte biss durch meinen Sweater. Ich überquerte den Parkplatz, meine Stiefel hallten laut auf dem Beton. Jeder Schritt klang viel zu langsam. Ich dachte nicht daran, ein Held zu sein. Ich konnte nur diesen Klick nicht abschütteln, wie leise es war, wie schnell er sich bewegte. Ich kam an der Tür an und griff nach dem Griff, der klemmte einen Moment, bevor er nachgab. Drinnen roch es nach altem Brot, Bleichmittel und Frittieröl. Die Krankenschwester stand an der Kasse, Kaffee in der einen Hand, Debitkarte in der anderen. Der Junge hinterm Tresen sah nicht mal hoch, scannte nur und wartete. Sie war etwa 6 Meter von mir entfernt. Ich zögerte im Regalgang mit den Chips und beobachtete sie. Sie bezahlte, sagte »Danke« und ging Richtung Ausgang. Niemand sonst war hereingekommen. Draußen stand der Sedan noch immer ruhig. Ich machte einen Schritt nach vorn, weder schnell noch langsam, gerade so, dass ich die Tür erreichen konnte, wenn sie hinauskam. Sie schenkte mir ein müdes Lächeln, als sich unsere Blicke trafen. Ich nickte, öffnete die Tür und sie ging hinaus. Ich folgte ihr, balancierte Kaffee und Gebäck. Ich bewegte beide Arme wie ein Fluglotse. Sie wurde langsamer und runzelte die Stirn, dachte wohl, ich sei ein Trucker mit einem Problem. Ich deutete heftig auf ihr Auto und rief, »Da sitzt jemand auf dem Rücksitz.« Meine Stimme brach, hallte laut über den leeren Parkplatz. Sie erstarrte, die Hand mit den Schlüsseln blieb in der Luft. Ihr Gesicht wechselte schnell von Verwirrung zu Angst. Sie drehte sich ein wenig, sah mich zeigen, sah in die Richtung, in die ich schaute. Ihre Augen wanderten zum Auto. Sie konnte nichts erkennen durch die getönten Heckscheiben, aber irgendwas klickte in ihrem Kopf. Sie ging rückwärts, ihre Schritte steif und mechanisch. Ich kam näher und winkte sie zu meinem Truck. »Komm«, sagte ich. Sie widersprach nicht. Wir drehten uns beide um und gingen rückwärts zu meiner Kabine. Sie starrte weiter auf ihr Auto, konnte es noch nicht fassen. Ich öffnete die Beifahrertür meines Trucks und ließ sie einsteigen. Ich zog mein Handy aus der Manteltasche, meine Hände zitterten leicht und wählte den Notruf. Ich sagte schnell, wo wir waren, was ich gesehen hatte, Marke und Modell des Autos, Mann auf der Rückbank. Sie lehnte sich zu mir und flüsterte das Kennzeichen, während sie den heißen Kaffee so fest hielt, dass ich dachte, der Deckel würde platzen. Die Notrufzentrale stellte Fragen, aber ich sagte nur, sie sollten sich beeilen. Die Sirenen kamen schnell, schneller als ich dachte, hallten über die leere Straße, als würden sie den Himmel aufreißen. Rote und blaue Lichter beleuchteten die Zapfsäulen und spiegelten sich im Glasladen. Zwei Streifenwagen des Landkreises umstellten den silbernen Hatchback von beiden Seiten. Einer zog schnell von links heran, fast rammte er den Gefrierschrank draußen, die Reifen warfen Kies auf. Die Polizisten stiegen aus, Waffen erhoben, schrien Befehle, die ich durch das Fenster nicht verstand. Einer schlug die Heckscheibe mit einem Schlagstock ein, das Glas regnete wie Eis. Der Typ darin sprang auf, ich sah, wie sich seine Kapuze nach vorn bewegte, die Arme zu den Griffen schnellten, aber die Kindersicherung hielt ihn fest. Ein Polizist öffnete die Tür von außen, sie zogen ihn am Kragen heraus und drückten ihn hart auf den Boden, legten ihm schnell Handschellen an. Er leistete kaum Widerstand, entweder zu benommen oder zu dumm. Ich sah sein Gesicht zum ersten Mal. Ende 30, ungleichmäßiger Bart, weit aufgerissene Augen. Sein Sweatshirt war fleckig, ein Ärmel eingerissen. Er sah völlig normal aus und genau das war das Schlimmste. Sie durchsuchten ihn auf der Motorhaube des Streifenwagens. Ein Messer, Handschuhe, Kabelbinder und ein gefaltetes Tuch mit etwas Dunklem darauf. Ein Polizist blätterte in einem Notizbuch, ein anderer machte Fotos. Ich blieb draußen vor meinem Truck stehen, die Arme verschränkt, versuchte meinen Atem zu beruhigen. Die Krankenschwester stand neben mir, zitternd, klammerte sich an ihren Kaffee wie an einen Anker. Ich bot ihr eine Decke von meiner Liege an, etwas, das ich immer zusammengerollt hinter dem Sitz verstaue. Sie schüttelte den Kopf, lächelte aber schwach. »Das hilft«, sagte sie und hielt den warmen Becher. »Es fühlt sich immer noch echt an. Uns wurde gesagt, der Kerl hatte eine Vorgeschichte, eine lange Liste von Straftaten, Körperverletzung, Belästigung, Übergriffe. Immer Frauen, immer nachts an Haltepunkten. Er blieb nie lange in einem Bundesstaat. Diese Woche war er schon in zwei Bezirken gesehen worden, beide Male nahe Autobahnausfahrten, ohne festen Wohnsitz.« Der Polizist, der mit uns sprach, schüttelte nur den Kopf und sagte, »Wahrscheinlich haben Sie ihr das Leben gerettet, Freund.« Sie baten uns um Aussagen. Wir mussten dafür hinten im Streifenwagen Platz nehmen. Ich gab eine kurze Zusammenfassung, was ich gesehen hatte, und achtete darauf, wie sie reagierte. Sie notierten es, nahmen meine Daten. Sie sprach leise, immer noch Snacks in der einen Hand, und den Becher in der anderen. Als sie fertig waren, bot ein Beamter ihr an, sie nach Hause zu bringen. Sie nickte nur stumm, als ob sie immer noch nicht alles verarbeitet hätte. Ich ging zurück zu meiner Kabine und saß eine Weile einfach da. Tür zu, Motor aus, der leere Parkplatz lag wieder vor mir. Ich sah im Rückspiegel in meinen eigenen Schlafbereich, schaute länger in die Dunkelheit, dort hinten, als nötig gewesen wäre. Ich griff nach hinten, zog den Vorhang zur Seite und überprüfte den Platz. Nur Decken und meine Reisetasche. Aber ich schaute trotzdem noch einmal. Seit diesem Morgen habe ich mir angewöhnt, bei jedem Halt zweimal um meinen Truck zu gehen, alle Türen zu prüfen, den hinteren Bereich zu kontrollieren. Egal wie müde ich bin, ich überspringe dieses Ritual nicht. Manche Gewohnheiten setzen sich leicht fest, wenn man zu viel gesehen hat. Zwei Wochen später rief mich mein Disponent ins Büro, im Hof, und sagte, es sei etwas in meinem Postfach. Es war eine Postkarte. Sonnenuntergang über einem See. Ganz normales Touristenmotiv. Auf der Rückseite stand in sauberer Handschrift, »Danke. Du musstest nicht zweimal hinsehen, aber du hast es getan. Du hast mich gerettet.« Ich steckte sie in meine Sonnenblende. Sie ist immer noch dort. An manchen Tagen vergesse ich sie anzusehen. An anderen Tagen trifft sie genau das Sonnenlicht, wenn ich nach Osten fahre. Und ich erinnere mich daran, dass auch müde Augen noch Wichtiges sehen können. Und das Monster nicht immer anklopfen. Manchmal warten sie einfach in der stillen Stunde vor der Morgendämmerung. Letzten Sommer begannen meine Eltern, sich im Krankenhaus abzuwechseln. Manchmal kamen sie erst gegen Mitternacht nach Hause. Sie vertrauten auf mich. Ich war 15 Jahre alt und meine Schwester Lena 12. Normalerweise wärmten wir uns schnell etwas in der Mikrowelle auf, sahen uns irgendeinen Quatsch im Fernsehen an und gingen schlafen. Unsere Nachbarschaft war so eine, in der Kinder mit dem Fahrrad auf der Straße unterwegs sind und die Nachbarn sich noch grüßen. Tagsüber schloss niemand seine Türen ab. Dienstags stand ich früh auf, um den Rasen zu mähen und etwas Geld zu verdienen. Herr Hodges von der Ecke bezahlte mich immer bar und gab mir eine alte Coca-Cola aus seinem Kühlschrank. Dieser Dienstag fing genauso an. Ich zog gerade meine Schuhe an, halb noch schlaftrunken, als ich das Geräusch hörte. Nicht ein Schlag, eher trockene Knackgeräusche. Ich dachte, es wären Feuerwerkskörper, vielleicht spielende Kinder. Dann folgte ein weiterer Knall. Ich blickte durch die Wohnzimmerjalousien. Tony, der zwei Häuser weiter unten wohnte, stand im Garten von Frau Parker und schwang einen Hammer. Der Typ war oben ohne, trug verschwitzte Hosen und war mit etwas bedeckt. Erde oder Öl, ich konnte es nicht sagen. Der Hammer fiel wieder und zerschlug ein weiteres Fenster. Die Glasscherben spritzten wie Funken. Frau Parkers Haus war klein und gelb, sehr ordentlich, immer mit Blumentöpfen auf der Veranda. Jetzt lagen Glasscherben in den Blumenbeeten. Ich stand da mit dem Telefon in der Hand. Ich hatte Tony schon vorher gesehen, er murmelte oft vor sich hin und stellte Bierdosen in der Nähe des Abflusses ab. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so etwas tun würde. Diesmal schlug der Hammer gegen die Tür. Sie zerbrach nicht, aber es klang, als würde sie beim nächsten Schlag brechen. Ich trat von dem Fenster zurück. Meine Hände reagierten nicht richtig. Ich rief den Notruf 911 an und meine Stimme klang seltsam, als wäre es nicht ich, der sprach. Die Polizei kam in 5 Minuten. Ich hörte die Sirenen, bevor ich sie sah. Tony schrie noch, irgendetwas von Respekt und »Sie schuldet mir was«. Als sie ihm zuriefen, ließ er den Hammer fallen und sie legten ihm Handschellen auf dem Bürgersteig an, direkt vor dem Busch von Frau Parker. Es hatte sich schon eine kleine Gruppe gebildet. Herr Hodges, ein Jogger, der stehen blieb, sogar Lena war rausgekommen und stand neben mir im Flur. Sie nahmen ihn in einen Streifenwagen mit. Für einen Moment dachte ich, das sei das Ende. Doch zum Abendessen war er schon wieder zurück. Ich sah ihn auf seine Veranda gehen, die Handgelenke reibend, als sei nichts passiert. Später erfuhren wir, dass er nur eine Verwarnung bekam. Etwas wegen der ersten Straftat und es gab keinen körperlichen Schaden. Frau Parker hatte nicht die Tür geöffnet oder auf die Polizei reagiert. Ihr ging es gut, sie hatte nur zu viel Angst, rauszugehen. In jener Nacht lief Tony mit einer Flasche in der Hand die Bürgersteige auf und ab. Er schrie keine Beleidigungen, sondern seltsame Sachen. Wie ihn niemand in der Nachbarschaft schätzte, wie er die Häuser mit seinen eigenen Händen gebaut hatte. Ich glaube nicht, dass das stimmte, aber niemand sagte etwas. Am nächsten Tag reichte mein Vater eine Beschwerde ein und einige andere taten es auch. Trotzdem bekam Tony nur eine Vorladung und einen Gerichtstermin. Die restliche Woche fühlte sich seltsam an. Nachts hörten wir Schritte in den Hinterhöfen, raschelndes Laub, quietschende Zäune. Ich dachte, es seien vielleicht Tiere, aber es war zu langsam, zu menschlich. Einmal sahen wir eine Gestalt an dem Zaun vorbeigehen, doch als wir mit einer Taschenlampe hinausgingen, war niemand mehr da. Vater meinte, es wäre wohl ein Kind gewesen. Ich glaubte es nicht. Ich stellte Lenas Matratze in den Flur. Dort fühlte sie sich sicherer, keine Fenster in der Nähe. Sie widersprach nicht. Ich klemmte einen Türstopper unter den Haustürknauf und stellte Stühle unter das Hinterfenster. Ich fing an, meinen Aluminium-Baseballschläger neben mein Bett zu legen. Mama sagte ich nichts, sie arbeitete schon Doppelschichten. Sie musste nicht wissen, dass ihr Sohn nicht schlafen konnte, und ihre Tochter jedes Mal zusammenzuckte, wenn ein Ast gegen die Wand klopfte. Papa kaufte eine neue Flutlichtlampe für den Garten und ein Vorhängeschloss für den Geräteschuppen. Er meinte, das reiche. Als ich nach Kameras fragte, sah er mich nur müde an. Wir hatten einen Riegel, eine Lampe auf der Veranda und einen Hund auf der anderen Straßenseite, der alles anbellte, aber niemanden erschreckte. Die Nächte wurden ruhiger, aber nicht besser. Man konnte etwas spüren, als wäre die Luft nicht ruhig. Die Autos fuhren weiter, die Polizei patrouillierte ein- oder zweimal, doch es änderte sich nichts. Eines Nachts, gegen 1 Uhr morgens, hörte ich draußen flüstern. Es war nicht klar, nur Stimmen. Zu leise, um Worte zu verstehen. Ich bewegte mich nicht, lag einfach im Dunkeln mit offenen Augen und wartete. Die Morgen kam immer langsam. Ich saß am Küchentisch und beobachtete die Straße. Tony saß wieder auf seiner Treppe, rauchte eine nach der anderen und sah alle vorbeigehen, als wäre er der König der Straße. Niemand sagte ihm noch etwas. Er sprach auch kaum, aber beobachtete. Seine Augen wanderten nicht von den Leuten, als erwartete er etwas. An einem schwülen Morgen, kurz vor 6, hörte ich draußen einen Krach. Diesmal war es kein Glas. Es war schwerer, dumpfer. Ich ging auf die Veranda und sah, dass unser Briefkasten verbeult war. Die Tür aus der Verankerung gerissen. Ein Ziegelstein steckte halb im Gras am Eingang, rot und abgebrochen. Ich suchte die Straße ab. An der weitesten Ecke entfernte sich Tony schwankend, lachend, schleifte ein Bein, als hätte er es verstaucht. Ich dachte nicht nach. Ich schnappte mir die Gartenschaufel, die an den Stufen lehnte, und rannte los. Meine Füße trommelten laut auf den Bürgersteig. Aber als ich das Ende des Gartens erreichte, blieben meine Beine einfach stehen. Ich blieb auf der Bordsteinkante stehen, presste die Schaufel so fest, dass meine Knöchel weiß wurden. Er drehte sich nicht einmal um, ging einfach weiter, die Arme locker schwingend, wie ein Vogelscheuche im Wind. Papa rief wieder die Polizei. Sie kamen, sahen sich den Briefkasten an, fragten mich, ob ich gesehen hätte, wie er ihn geworfen hatte. Ich sagte ja. Sie nickten, machten Notizen und gingen wieder. Sie meinten, wahrscheinlich hätte ihn der Alkohol an die Grenze gebracht. Wie immer dieselbe Ausrede. Lena spähte noch immer hinter dem Vorhang hervor. Mama setzte sich an den Küchentisch und schaute sich Hausanzeigen im Internet an. Danach mähte niemand mehr den Rasen. Das Gras wuchs hoch, die Mülltonnen standen tagelang draußen. Die Leute grüßten nicht mehr. Alle senkten den Blick und hielten den Kopf hoch, nur wenn sie die Straße absuchten. Frau Parker, die sonst jeden Morgen mit Tee und Kreuzworträtseln auf ihrer Veranda saß, blieb jetzt drinnen. Ich sah sie an einem Nachmittag durch einen Spalt in ihren Gardinen, wie sie dicke Holzplatten an ihre Fenster nagelte. Ohne Hilfe, ohne Leiter, ganz allein. Ich hätte hingehen sollen, aber ich tat es nicht. 2 Nächte später fühlte sich die Luft seltsam an. Heiß, aber scharf. Wie Elektrizität vor einem Gewitter. Ich war noch wach, als der Schrei kam. Er donnerte nicht. Er schnitt einfach durch die Stille wie ein Schuss. Ich wusste sofort, woher er kam. Ich schnappte mir mein Telefon und rannte bis zur Straßenmitte. Ich sah Tony auf den Stufen von Frau Parker. Der Hammer war wieder in seiner Hand. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß. Er schrie und schlug gegen die Tür. Das obere Fenster war schon zerstört. Die Scherben funkelten auf der Veranda. Ich wählte gerade den Notruf, als die Nachbarn herauskamen. Herr Hodges trug eine Schaufel, jemand anderes hatte einen Baseballschläger. Lena rannte sogar barfuß hinter mir her, mit einer Pfanne in der Hand. Tony hob den Hammer, rutschte aber aus. Sein Fuß glitt auf dem Glas aus. Er fiel hart zur Seite, der Ellenbogen schlug gegen das Geländer. Wir stürzten uns auf ihn. Ich kniete auf seiner Schulter, während jemand anders sein Handgelenk hielt. Er schrie, fluchte, wehrte sich, aber 6 von uns hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Diesmal legten die Beamten ihm erneut Handschellen an. Sie durchsuchten seinen Rucksack. 2 Brechstangen, Seil, Klebeband und schwarze Handschuhe. Die ganze Straße schaute schweigend zu. Ich erinnere mich, wie Frau Parker hinter der Sicherheitstür stand, die Augen weit geöffnet, die Hände fest an den Seiten. Dieses Mal kam sie nicht heraus. Der Richter war nicht milde. Es gab eine einstweilige Verfügung, eine Pflichttherapie und schließlich schickten sie ihn aus dem Bundesstaat zu entfernten Verwandten. Niemand wusste genau wohin. Niemand fragte nach. Der Gerichtstermin war ruhig. 2 Wochen später erhielten wir den Brief über die einstweilige Verfügung. Danach versuchte es die Nachbarschaft. Die Briefkästen bekamen neue Pfosten, manche wurden sogar neu gestrichen. Jemand organisierte ein Nachbarschaftstreffen zu Sicherheitssystemen. Es half ein wenig, aber nicht genug. Unter allem lag eine Stille, als wolle niemand zu laut sprechen und die Straße an das Geschehene erinnern. Frau Parker ersetzte schließlich die Bretter durch neue Fenster. Dickes, verstärktes Glas, das nicht zu einem so kleinen Haus zu passen schien. Sie buk wieder Kekse und verteilte sie an die Kinder, die ihr jede Woche die Mülltonnen brachten. Aber wenn ein Deckel fiel, wenn es zu laut klang, zuckte sie zusammen. Jedes Mal. Unsere Tür hatte noch immer die Beule vom Ziegelstein. Wir ließen sie so. Ich bat Papa nicht, sie zu reparieren. Ich laufe nicht mehr mit der Schaufel herum, aber ich schaue immer noch öfter als nötig auf die Schatten. Ich kontrolliere die Schlösser nachts 3-mal. Ich habe etwas gelernt, das ich lieber nicht gelernt hätte. Gefahr ist nicht immer ein Fremder, der aus der Dunkelheit schleicht. Manchmal wohnt sie direkt nebenan, grüßt dich von der Veranda und trinkt Bier, während sie den Sonnenuntergang beobachtet. Beim nächsten Mal werde ich keine Warnungen abwarten. Warnungen sind egal, wenn niemand zuhört. Als ich 26 war und Gabelstapler entlang der Bahngleise reparierte, bestanden meine Tage aus Schmieröl und Überstunden. Die Luft roch immer nach Diesel und Rost. Ich begann meine Schicht vor Sonnenaufgang und ging, wenn der Himmel sich orange färbte. Meine Hände waren ständig schwarz unter den Nägeln, egal wie viel Seife ich benutzte. Es war eine einfache Routine, die einen erschöpft, aber mit klarem Kopf zurückließ. Die meisten von uns sprachen nicht viel, es sei denn, etwas brach oder jemand verletzte sich. Nach jeder Schicht schleppte sich die Crew in die alte Kneipe Raven, 2 Blocks von der Werkstatt entfernt. Wenn man in der Nähe der Rückwand saß, konnte man immer noch das Dröhnen der vorbeifahrenden Züge hören. Der Ort hatte fleckige Holzvertäfelung, kaputte Barhocker und ein altes Neonzeichen, das mehr summte als leuchtete. Das Bier war billig, die Glühbirnen schwach und niemand stellte Fragen. Manchmal kamen Studenten der Technischen Uni herein, weil sie es für edgy oder ironisch hielten. Meist blieben sie in ihrer Ecke nahe dem Billardtisch und dem Jukebox. Wir, die Alteingesessenen, saßen an der Bar oder in den Nischen an der Wand. Die Gruppen vermischten sich kaum. Wir hielten uns zurück, sie ebenso. Ab und zu gab es Ärger. Ein fratzenhafter Typ aus der Studentenverbindung, ein Stammgast, der zu schnell trank. Doch meist beruhigte sich die Lage. Wenn Fäuste flogen, trafen sie nicht hart. Niemand wollte aus dem einzigen spät geöffneten Laden in der Nähe verbannt werden. Ich nahm an, der Besitzer Don würde irgendwann die Sicherheit verstärken. Er war ein ruhiger, bedächtiger Typ, der ständig Gläser putzte, egal ob sie schmutzig waren oder nicht. Er sagte kaum etwas und wenn es laut wurde, sah er weg. Ich glaube nicht mal, dass er einen Türsteher hatte. Nur einen Baseballschläger hinter der Theke, der sich seit meinem ersten Besuch nicht bewegt hatte. Damals dachte ich noch, Idioten zu ignorieren, halte sie harmlos. Man hört Geschrei, trinkt weiter. Sieht jemanden die Brust aufblasen, schaut weg. Es war wie ein ungeschriebenes Gesetz. Halt dich raus, sei unsichtbar und du gehst mit allen Zähnen nach Hause. Ich redete mir ein, diese Passivität sei klug, Schweigen sei Stärke. Doch an einem Freitag, etwa einen Monat, nachdem eine neue Gruppe Studenten häufiger auftauchte, änderte sich etwas. Die Nacht begann wie immer. Ich, durchnässt von Schweiß und Öl, über einem Bier gebeugt, ohne an etwas zu denken. Wir waren vier von der Werkstatt an der Bar. Ray war dabei, ein Schweißer, der länger in der Firma war als ich. Breiter Nacken, ein fehlendes Fingerglied, ein schlechter Ruf, sowohl bei Frauen als auch wegen seines Temperaments. In letzter Zeit war er angespannter als sonst. Die Studenten lachten bei der Jukebox über etwas, nicht mal laut. Doch ich sah, wie sich Rays Kiefer anspannte, seine Finger sich um das Glas krümmten. Er stand wortlos auf und ging zu ihrem Tisch. Ich beobachtete ihn, ohne mich zu rühren, in der Hoffnung, er würde nur einen Spruch ablassen und zurückkommen. Doch stattdessen packte er einen der Jungs, schmächtig, kurzhaarig, keine 19, am Handgelenk. Der Typ versuchte, sich loszureißen. Ray grinste, beugte sich vor und drehte den Arm nach hinten, bis ich ein Knacken hörte. Nicht wie im Film, sondern dumpf, feucht, echt. Der Raum erstarrte. Sekundenlang rührte sich niemand. Nur das Summen des Neons und die verzerrte Jukebox, die zum nächsten Song wechselte. Dann, unfassbarerweise, spielte die Musik weiter. Etwas Popschnulziges. Der Rest der Gruppe stand auf, doch niemand trat vor. Ray ließ los und der Junge sackte keuchend zu Boden, seinen Arm umklammernd. Ray blickte sich um, als fordere er jemanden heraus. »Will noch jemand lachen?«, sagte er leise, aber laut genug, dass alle es hörten. Ich starrte auf mein Glas. Es hatte Abdrücke am Rand, Kondenswasser lief die Seiten hinab. Ich sagte mir, es sei nicht mein Kampf. Der Junge war nicht mein Freund. Ray lief ein paar Schritte vor der Jukebox auf und ab, die Hände ballend, als wären sie noch heiß. Niemand reagierte. Niemand bewegte sich. Don stand hinter der Theke und putzte ein Glas, das keine Reinigung brauchte. Seine Augen waren auf einen Punkt nahe der Kasse fixiert. Nicht auf Ray, nicht auf den stöhnenden Jungen am Boden. Meine Fäuste ballten sich, nicht aus Mut, sondern Instinkt. Doch ich blieb sitzen. Der Hocker fühlte sich an, als wäre er unter mir festgeschraubt. Ich sah zur Tür, fast erwartend, dass schon jemand die Polizei gerufen hätte. Vielleicht wäre dies das Ende. Vielleicht würden sie schnell kommen und Ray endlich verbannen. Vielleicht würde Don etwas sagen. Ich redete mir ein, dieses Hoffen sei Handlung. Eine Woche später kam Ray zurück, als wäre nichts passiert. Dieselben schmutzigen Stiefel, dasselbe widerliche Grinsen. Er prahlte lauter denn je, drohte den nächsten Studenten, der ihn schief ansah, zurechtzubiegen. Er postierte sich nahe dem Eingang wie ein Türsteher, den niemand engagiert hatte, nur um die Studenten an sich vorbeizwingen. Ein Junge murmelte etwas von seinem Mantel. Ray blockierte ihn, die Brust herausgestreckt, fordernd. Der Junge wich zurück, bleich, und setzte sich, als hätte er vergessen, warum er aufgestanden war. Später an dem Abend bedrohte er einen Typen, der Händchen mit einem Mädchen nahe der Dartscheibe hielt. Er beleidigte ihn, stellte sich vor ihn, sagte dem Mädchen, er würde die Knochen ihres Freundes neu ordnen. Sie ging weinend, den Jungen hinter sich herziehend. Ray blieb stehen, beobachtete sie und kehrte dann an die Bar zurück, als hätte er etwas gewonnen. Niemand sagte etwas. Die Leute tranken weiter, als wäre es Hintergrundrauschen. Don hob nicht einmal den Blick von seinem Glas. Ein Student flüsterte seinem Freund etwas zu. Wahrscheinlich, dass sie nicht wiederkommen würden. Ich saß weiter in meiner Nische, das unberührte Bier vor mir. Warten fühlte sich an wie aufgeben, als würden wir ihm Erlaubnis erteilen. Mit jeder Sekunde, die Ray dastand, grinste und sich entspannte, verfaulte der Ort mehr. Ich ging früh und stieg in meinen Pickup. Ich startete nicht sofort, saß nur da, die Hände um das Steuer geklammert. Ich dachte an den schweren Schraubenschlüssel unter dem Sitz, den wir für rostige Bolzen benutzten. Schwer wie ein Ziegel, kalt anzufassen. Auf der Heimfahrt lief das Radio, doch ich hörte nicht zu. Mein Puls war lauter als der Motor, lauter als die Reifen auf dem Asphalt. Die Kurven nahm ich kaum wahr. Zu Hause saß ich im Dunkeln, die Stiefel noch an. Bei Sonnenaufgang hatte ich eine Entscheidung getroffen. Es war kein Mut. Es war die Unerträglichkeit geworden, auf jemand anderen zu warten. Am Samstagabend betrat ich den Raven früh. Die Kälte half mir klar zu denken. Ich trug meine dicke Arbeitsjacke, obwohl die Kneipe warm war. Der Schraubenschlüssel steckte in meinem Ärmel, in ein Tuch gewickelt, um kein Geräusch zu machen. Ich setzte mich in die Mitte, trank Wasser, beobachtete die Tür. Ray kam gegen 22 Uhr herein, schon betrunken, schon auf der Suche nach Ärger. Er setzte sich nicht. Stattdessen ging er direkt zum Billardtisch, wo ein dünner Student einen Stoß versuchte. Ray riss ihm das Cue aus der Hand und lachte. »Glaubst du, du bestimmst hier jetzt was?« Der Junge blickte sich um, doch niemand rührte sich. Ich stand auf, bevor Ray zuschlug, stellte mich zwischen sie. Meine Beine fühlten sich fremd an. Ray sah mich an, als wäre ich eine Fliege auf seinem Sandwich. »Du!« fauchte er und schubste mich gegen die Brust. »Geh weg!« Ich rührte mich nicht. Er hob die Faust. Ich schlug zuerst. Der Schraubenschlüssel traf seinen Kiefer mit einem Knacken, das die Kneipe verstummen ließ. Er ging auf die Knie, benommen, und griff nach mir. Ich schlug wieder. Er stürmte vor, doch zwei Kollegen aus der Werkstatt waren schon da. Sie sagten nichts, hielten ihn nur an den Armen wie Schraubstöcke. Ray zappelte, trat, fluchte. Ich schlug noch einmal. Danach versuchte er nicht mehr zu sprechen. Wir hörten erst auf, als er sich nicht mehr bewegte. Das Blut floss schnell, dunkel und dick. Es breitete sich unter dem Billardtisch aus, sickerte in die Bodenritzen. Don hob schließlich den Hörer. Er flüsterte etwas, während der Rest reglos blieb. Die Musik war ausgegangen. Niemand rührte sein Getränk an. Die Studenten starrten mit weit aufgerissenen Augen, als sehen sie einen Film, den sie nicht verstanden. Der Krankenwagen kam 20 Minuten später. Die Sanitäter trugen Ray mit verdrehtem Kiefer und einem geschwollenen Auge hinaus. Er sprach nicht. Ray verbrachte Wochen im Krankenhaus. Ich sah ihn nie wieder. Gerüchte besagten, er sei in den Süden des Staates gezogen, zu einem Cousin, habe Reha vorgezogen statt Anzeige. Don rief mich am nächsten Abend ins Hinterzimmer. Er dankte mir mit einer Stimme, die so leise war, dass die Wände sie nicht hörten. Dann ging er hinaus und sagte jedem, der fragte, er habe nicht gesehen, wie es anfing. Die Studenten kamen weiter. Sie schauten sich entspannter um, lachten etwas lauter. Doch niemand sagte meinen Namen. Ich war nur wieder der Typ am Ende der Theke. Die Polizei kam, nahm meine Aussage auf, stellte Fragen. Ich sagte die Wahrheit. Notwehr, Provokation, Zeugen. Sie ließen mich gehen. Niemand widersprach. Die Stadt sagte es nicht laut, doch ihr Schweigen war Zustimmung. Ray war weg. Die Luft fühlte sich leichter an. Am nächsten Morgen war ich zurück in der Werkstatt. Ich reparierte eine kaputte Kupplung an einem Gabelstapler mit blauen Knöcheln und steifer Schulter. Niemand fragte danach. Die Gewalt hatte das Problem gelöst, doch sie klebte wie Schmieröl unter meinen Nägeln. Jetzt, wenn ich am alten Raven vorbeigehe, denke ich nicht an Bier oder die Jukebox. Ich sehe Rays Gesicht, kurz bevor der Schraubenschlüssel traf. Nicht ängstlich, nur überrascht. Als hätte selbst er nicht geglaubt, dass ihn jemand je aufhalten würde. Auf Helden zu warten, scheitert manchmal. Manchmal macht dich die Stadt zu ihrem Monster.